Triggerwarnung. In diesem Feature geht es um eine Behandlungsmethode von Tumorerkrankungen. Es werden OP-Situationen beschrieben. Wenn dir das Thema Tumorerkrankungen oder auch Epilepsie Probleme bereitet, höre dir diesen Beitrag vielleicht lieber gemeinsam mit einer anderen Person an.
Im Vorfeld der OP hatte ich eigentlich am meisten Respekt vor dem Moment, in dem ich dann aufwache und halt realisiere, okay, wir sind jetzt mittendrin und mein Schädel ist offen.
Wach im OP. Eingriff am offenen Gehirn. Ein Feature von Aaron Rühl, Elisabeth Klingenberg, Johannes Oberberger und Valentin Brockmann.
Ja, ich bin der Marcel. Ich bin 34 Jahre alt und vor 2 Jahren wurde bei mir ein Hirntumor diagnostiziert.
Marcel nimmt uns in diesem Feature mit in die Zeit, in der er mit einem Hirntumor zu kämpfen hatte. Von den ersten Symptomen über die schwer zu verdauende Diagnose bis zur OP, die bei Marcel im Klinikum Darmstadt durchgeführt wurde. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken jedes Jahr in Deutschland schätzungsweise 7000 Menschen an einem Tumor im Gehirn oder im Rückenmark. Männer sind dabei etwas häufiger betroffen als Frauen. Der Tumor, den Marcel hatte, ein sogenanntes Oligodendrogliom, macht dabei ca. 10% aller Hirntumore aus. Betroffene sind dabei hauptsächlich Erwachsene im Alter von 35 bis 50 Jahren.
Gemerkt, dass ich einen Hirntumor habe, habe ich eigentlich erst durch einen epileptischen Anfall. Ich war mit einem Hund spazieren und wollte dann was googeln und dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Buchstaben auf der Tastatur nicht mehr gefunden habe. Und dann sind wir ein paar Meter weitergelaufen und da hat dann meine rechte Hand angefangen zu krampfen, in der ich die Hundeleine festgehalten habe. Und schlussendlich bin ich dann daheim angekommen und habe dann den Anfall bekommen. Also nach dem ersten MRT hat mich meine Hausärztin angerufen und gesagt, ich soll bitte sofort meine Sachen packen und mich ins Klinikum nach Darmstadt begeben. Und sie hat auch zum ersten Mal dann das Wort Tumor in den Mund genommen.
Das Klinikum Darmstadt ist mit Neurochirurg Dr. Carsten Geletnicki eine bekannte Anlaufstelle für PatientInnen, für die eine Wachoperation aufgrund ihres Hirntumors in Frage kommt. Laut der Pressestelle des Klinikums Darmstadt werden pro Jahr 6 bis 8 dieser Operationen durchgeführt. Die PatientInnen kommen dafür aus ganz Deutschland.
Ja, also ich saß dann in der Notaufnahme und wusste eigentlich nur, ich habe einen Hirntumor und Hirntumor ist erstmal eine Scheißdiagnose. Nach circa einer halben Stunde kam dann ein Facharzt von der Neurochirurgie und ich weiß noch, dass ich eigentlich wissen wollte, wie schlimm es jetzt um mich steht, aber ich habe mich auch nicht getraut, das so direkt zu fragen und habe dann so ein bisschen rumgedruckst. Und irgendwann meinte er dann, also er hat das, glaube ich, gemerkt, was ich eigentlich fragen wollte und hat dann gemerkt, ja, keine Angst, Sie werden jetzt nicht sterben. Da ist mein Puls auf jeden Fall um einige Größenordnungen nach unten gegangen, ja. Er hat mir dann auch direkt in dem ersten Gespräch von der Methode der Wach-OP erzählt und hat auch nochmal betont, dass das mental auch sehr herausfordernd sein kann und dass er das nicht jedem Patienten anbietet, aber so wie er mich einschätzt nach der kurzen Zeit, würde er mir das zutrauen, das durchzustehen.
Eine Wach-OP ist immer eine Operation am Gehirn, um einen Tumor zu entfernen, der in der Nähe des Sprachzentrums liegt. Dadurch, dass die Patientin während der Operation wach ist, kann sichergestellt werden, dass möglichst viel Sprachfunktion erhalten bleibt und hauptsächlich Tumorgewebe entfernt wird. So eine OP muss aber auch entsprechend vorbereitet werden.
Vor einer Wach-OP kommt der Patient 2 Tage vorher ins Krankenhaus. Es laufen Untersuchungen. Natürlich werden neue Bilder vom Kopf gemacht, damit der Operateur auch genau weiß, wo der Tumor im Gehirn liegt.
Das ist Janina Deschamps. Sie arbeitet seit 2015 als Logopädin im Klinikum Darmstadt. Seit 2017 begleitet sie Wach-OPs.
Auch wir besuchen den Patienten vorher, um ihn auf persönlicher Ebene kennenzulernen, aber auch dann die sprachlichen Fähigkeiten zu überprüfen, damit wir dann innerhalb der Operation einschätzen können, was ist für den Patienten aktuell ein normaler Zustand und wo wird die Sprachfunktion dann auch schlechter.
Ich sollte dann einfach über mich erzählen, was ich beruflich mache, was meine Interessen, meine Hobbys sind. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein mittelmäßiges erstes Date, wo man so quasi die Fakten abarbeitet und versucht, sich kennenzulernen. Ja.
Also so das erste Treffen, wenn man zu dem Patienten kommt, ist, man versucht sich erstmal auf den Patienten einzustellen. Was ist das für eine Person, die da gerade vor mir sitzt? Ist das eine aufgeweckte Person? Über welche Themen kann man ungefähr mit der Person sprechen?
Was Marcel und Janina hier beschreiben, dient einem konkreten Zweck. Im Vorfeld der OP wird das Sprachvermögen der PatientInnen eingeschätzt. Dafür werden Tests durchgeführt, die dann während der OP wiederholt werden können. Dies können Alltagsfragen sein, aber auch Fragen zur Bilderkennung oder simple Logiktests. So hat die Logopädin einen Vergleich und kann in der OP bei Veränderungen im Sprachvermögen einschreiten.
Ich wurde dann irgendwann abgeholt und bin in quasi einen unmittelbaren Vorraum von dem OP-Saal gefahren worden. Da habe ich dann auch nochmal den Anästhesisten gesehen und verschiedene andere Schwestern. Und ich wurde dann da verkabelt und alles wurde vorbereitet für die OP. Und dann bin ich das nächste Mal erst wieder in der OP aufgewacht.
Bei jeder Wach-OP gibt es ein festes Operationsteam. Dieses besteht aus der Anästhesie, den ChirurgInnen, NeurochirurgInnen und der Operationspflege. Mit der Logopädie sind das um die 10 Leute, die mit der PatientIn arbeiten. Die wichtigste Bezugsperson während der OP ist von der Logopädie. Sie sitzt direkt neben der PatientIn, damit die Verständigung in der unruhigen Umgebung möglich ist.
Also als ich aufgewacht bin, wusste ich sofort, okay, ich bin jetzt in der OP, ich bin da, wir sind mittendrin. Das Erste, was ich gesehen habe, war tatsächlich eine große Stahltür. Und da habe ich die ganze Zeit während der OP eigentlich auch drauf geschaut. Also ich war direkt wach, also ein bisschen müde, aber nicht irgendwie benommen. Und ich hatte auch überhaupt keine Angst, mir hat nichts wehgetan. Ich habe auch eigentlich gar keine Geräuschkulisse wahrgenommen. Also ich habe auch kein Piepen von irgendwelchen Gerätschaften gehört oder dass sich die Ärzte oder die Assistenten untereinander unterhalten haben. Also für mich in meiner Erinnerung war es komplett still.
Wir stimulieren jetzt mal und wenn das zwischendurch mal hakt, nicht, keine Angst, wir machen noch nichts, wir testen nur.
Wenn die Person wach ist, dann wird meistens langsam gestartet. Ja, wir kommen dann in das Mapping rein.
Beim sogenannten Mapping werden verschiedene Gehirnareale elektrisch stimuliert. Während der Stimulation werden Sprachübungen gemacht, sodass erkennbar wird, wo genau das Sprachzentrum liegt. Wenn während der OP sprachliche Veränderungen auftreten, wird dieser Vorgang mehrfach wiederholt.
Nach dem Mapping kommen wir in eine entspanntere Phase, was den Patienten und uns Logopäden angeht, würde ich sagen. Dann versuchen wir erstmal den Patienten aufzufangen, erstmal überhaupt mit ihm zu interagieren, gerade seinen Gefühlsstatus, sein Körperempfinden abzufragen, um auch eben zu gucken, wie labil ist der Patient jetzt in der wirklichen Operationssituation.
Also ich hatte tatsächlich eigentlich am meisten Respekt vor dem Moment, in dem ich dann aufwach und eventuell Panik habe oder Angst und halt realisiere, okay, wir sind jetzt mittendrin und mein Schädel ist offen. Aber die Angst hat sich zum Glück nicht bestätigt. Ich habe die OP als Ganzes, habe ich noch gut in Erinnerung, aber ich hatte auch gar kein Gefühl dafür, wie lange das jetzt dauert. Also mir ist das überhaupt nicht lange vorgekommen.
Also ich denke so zwischen 6 und 8 Stunden. Damit kann man schon rechnen, dass die OP insgesamt dauert.
Ich weiß, der Kopf ist fest, das ist blöd, aber ich glaube, das kann ich nicht operieren.
Ja, also die Tatsache, dass ich vor allem am Kopf fixiert bin und auch generell fixiert bin, der Gedanke daran war im Vorfeld ein bisschen beängstigend für mich. Da habe ich auch mit dem Anästhesisten drüber gesprochen, dass ich davor ein bisschen Respekt habe, weil ja, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, da will man sich dann doch nochmal ein bisschen bewegen. Aber das Bedürfnis habe ich während der OP überhaupt nicht verspürt.
Man kann sich das so ein bisschen wie beim Zahnarzt vorstellen. Da sind Geräusche, unangenehme. Es ist ja überhaupt eine Situation, der Kopf ist festgemacht. Man kann sich gar nicht bewegen. Man darf sich auch nicht bewegen. Das ist für den Patienten natürlich nicht immer ganz einfach. Und somit sind wir an seiner Seite, um da gemeinsam auch mit ihm durchzugehen.
Als die OP dann dem Ende entgegenging, hat mir der Anästhesist erklärt, dass wir jetzt uns langsam dem Ende der OP nähern und ob ich dann noch einen Musikwunsch hätte. Ich habe mir dann Sympathy for the Devil von Stones gewünscht. Also ich habe auch noch wahrgenommen, als das Lied läuft und habe es auch erkannt, aber dann endet auch die Erinnerung. Als ich dann auf der Intensivstation wach geworden bin, war ich auf jeden Fall extrem müde und geschlaucht. Ich habe tatsächlich bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um eine SMS zu tippen, in der stand: Mir geht's gut, melde mich später.
Nach der Operation ist das Sprachvermögen zunächst immer eingeschränkt. Das liegt daran, dass sich das Gewebe um das Sprachzentrum erst einmal erholen muss. Erst nach ein paar Tagen zeigt sich dann, inwiefern die Operation die Sprachfähigkeit der Patientin verändert hat.
Ich habe gehofft, dass es nur temporär ist. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht abschätzen, dass mich so einige Einschränkungen doch noch ziemlich lange begleiten werden. Also am meisten hatte ich damit zu kämpfen, dass ich eigentlich nicht mehr schreiben konnte oder nur mit sehr, sehr großer Konzentration und Anstrengung. Es wurde stetig, aber sehr, sehr langsam besser. Ja, aber es hat sehr lange gedauert, ja. Würde auch nicht behaupten, dass ich wieder bei 100% bin.
So eine Operation ist natürlich immer auch mit Risiken verbunden. Es kann eben trotzdem sein, dass Teile des Sprachzentrums zerstört werden oder dass auch andere Areale eben diese Funktion nicht mehr übernehmen. Wenn der Patient dann eben wieder in sein Leben entlassen wird, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass er auch weiterhin Unterstützung erfährt.
Die Logopädie war dann eigentlich die Hauptmaßnahme, die ich gemacht habe und die mir auch am meisten gebracht hat. Mir hat eigentlich der Gedanke am meisten geholfen, ich kann jetzt an der Situation nichts ändern. Ich muss da jetzt durch und muss das jetzt annehmen, wie es ist. Und mir bleibt jetzt ja nichts anderes übrig. Dem Umstand geschuldet, dass ich eine vergleichsweise günstige Variante erwischt habe, kann man glaube ich sagen, dass wenn der Tumor überhaupt wieder zurückkommt, dann spricht man so vom Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Die Prognose hängt immer von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem biologischen Verhalten des Tumors oder dem Alter des Patienten. Dass der Tumor wieder auftritt, ist möglich, aber nicht gegeben.
Letzten Endes ist es eine Prognose, da kann ich mir jetzt nicht sicher sein. Und wenn ich mich dem ganzen Prozedere nochmal stellen muss, werde ich das natürlich machen. Aber ich denke eigentlich überhaupt nicht mehr darüber nach.
Wach im OP. Eingriff am offenen Gehirn. Ein Feature von Aaron Rühl, Elisabeth Klingenberg, Johannes Oberberger und Valentin Brockmann. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen Marcel Bock und Janina Deschamps und beim Klinikum Darmstadt für die Zusammenarbeit.